Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Journalistin Anne Hänig. Sie leitet das Büro der Wochenzeitung Die Zeit in Leipzig. Hallo, herzlich willkommen im Studio.
Hallo, freue mich.
Ich mich auch. Wir hatten hier heute Morgen schon fast klebende Nasen an den Fenstern, weil bei Aufgang, es einen wunderschönen Doppelregenbogen hier über Berlin gab. Meine ganzen sozialen Medien sind voll von Fotos davon. Und wir haben tatsächlich auch alle versucht, ein Foto davon zu machen. Sie sind jetzt aber aus Leipzig angereist. Gab es da auch so einen schönen Morgenhimmel, Frau Hänig?
Nee, überhaupt nicht. Es war grau. Und ich bin unsinnigerweise aufs Fahrrad gestiegen und dann jetzt hier in den Regen gekommen. Das heißt, ich habe nur das Schlechte von dem Wetter abbekommen.
Mist, hier ist es nämlich jetzt auch wieder grau. Wenn Sie mögen, kann ich Ihnen nachher ein verwackeltes Foto des Regenbogens zeigen. Aber ich würde sagen, das ist vielleicht dann nicht der Stern, unter dem Ihre erste Sendung hier bei uns steht. Das ist nämlich Ihre Premiere hier bei uns in der Mittagssendung. Ich freue mich, dass Sie da sind. Haben Sie eine bestimmte Erwartung, die vielleicht von grau abweicht?
Nein, ich höre das hier sehr gerne und freue mich, dass ich selber mal zu Gast sein darf und glaube oder hoffe, es wird interessant.
Ja. Das klingt doch gut. Und wir sortieren wie immer die Themen dieses Tages und wir hoffen natürlich, dass Sie das auch interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, von wo auch immer Sie zuhören. Die Leiterin des Leipziger Büros der Zeit ist mein Gast hier heute Mittag, Anne Hänig. Wir schauen auf das, was den Tag nachrichtlich prägt. Und die Debatte rund um die Gewalt an Silvester geht weiter. Die hat jetzt eine Wendung genommen, in der es um die Frage geht, wer genau die Täter waren und sind und welche Nationalität sie haben. Die Polizei hat jetzt Zahlen veröffentlicht. 145 Menschen werden festgenommen worden. Insgesamt haben die mutmaßlichen Täter 18 verschiedene Nationalitäten. Etwa ein Drittel hat einen deutschen Pass. Es sind 27 Menschen mit afghanischer, 21 mit syrischer Nationalität dabei. Und während ich das aufzähle, frage ich mich auch, was genau das aussagt und ob es verantwortungsvoll ist, das so aufzuzählen. Es gibt ja den sogenannten Pressekodex, der sieht vor, dass man die Herkunft von Tätern nennt, wenn es ein begründetes öffentliches Interesse dafür gibt. Anne Hänig, was sagen Sie? Besteht hier ein öffentliches Interesse?
Ja, ich würde schon sagen, weil es den Staat und uns als Gesellschaft natürlich interessiert, wie was man dafür tun kann, um das Problem zu lösen oder um vorzubeugen, dass es wieder auftaucht. Und wenn da vielleicht die Nationalität oder die Frage, wie wächst man auf, kann da natürlich eine Rolle spielen. Und wenn von 145 Tätern ein Drittel Deutsche sind und zwei Drittel einen anderen Pass haben, finde ich das schon relevant. Das muss ja nicht heißen, das wäre ja auch in Deutschland, wo wir einen so großen Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte haben, das muss ja nicht heißen, jeden gleich unter Generalverdacht zu nehmen, der irgendwie eine Migrationsgeschichte hat. Also wenn das so wäre, dann hätten wir noch ein viel größeres Problem in Deutschland. Ja, natürlich nicht. Aber müssen schon auch über Herkunft reden. Das machen wir ja auch in anderen Kontexten. Also ich komme aus Ostdeutschland. Wir haben ein paar Ostdeutschland-spezifische Probleme. Da reden wir natürlich auch ständig über Herkunft und Aufwachsen und Geschichte im Sozialismus, Geschichte in den 90ern im Osten. Auch das wird dann immer diskutiert, wenn es besondere Probleme in Ostdeutschland gibt.
Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass es super kompliziert ist, diese Debatte so zu differenzieren, dass es eben nicht zu Pauschalisierungen kommt. Also wir hören ja jetzt zum Beispiel von der Union, Unionspolitiker Jens Spahn spricht von einer ungeregelten Migration, von gescheiterter Integration als Gründen für diese Ausschreitungen. Da schwingt für mich schon auch eine Pauschalisierung mit, die man so, finde ich, jetzt noch nicht treffen kann, weil wir eben noch nicht wissen, woran liegt es denn konkret.
Ja, aber nur weil einige pauschalisieren, heißt es ja noch lange nicht, dass das Problem verschwindet, indem wir es beschweigen, sozusagen das eigentliche Problem, sondern das ist so, da fallen schnell Pauschalurteile, das weiß ich natürlich auch, aber ändert ja trotzdem nichts daran, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen müssen.
Wie gehen Sie denn in der Redaktion damit um, so mit diesem Dilemma nicht, ja, irgendwie einen Stempel aufdrücken zu wollen, aber eben auch nicht verschweigen zu wollen?
Naja, indem man diese Debatten halt führt, indem man sie auch kontrovers führt und indem man, also es ist sowieso zentral, mit Leuten spricht, die etwas davon verstehen. Nun muss man sagen, ich Sie haben es schon gesagt, ich komme aus Leipzig, ich habe keine Migrationsgeschichte, ich bin natürlich keine gute Expertin für die Frage, ist Integration gelungen oder misslungen, weil es in der Silvesternacht zu diesen teilweise krassen Ausschreitungen kam. Und deswegen fand ich die Debatte für mich auch sehr interessant, weil sich ja einige zu Wort gemeldet haben. Ich erinnere mich an die Neuköllner Integrationsbeauftragte, die relativ bald ein Interview gegeben hat und schon Interessantes beigetragen hat zur Frage, haben wir es hier mit einem Integrationsproblem zu tun oder mit einem sozialen Problem oder überlagert das eine das andere, überlagern die einander sozusagen. Ich fand die Debatte, auch wenn sie für manche sicher schmerzhaft ist, schon sehr interessant und ich glaube auch, dass sie uns weiterbringen kann.
Berlins regierende Bürgermeisterin hat sich auch geäußert, Franziska Giffey, die war im rbb-Inforadio zu hören und die hat das zu der Debatte beigetragen.
Man muss aber sagen, dass das kein Berlin-Phänomen ist und es geht jetzt gar nicht darum, Schuldzuweisungen zu machen, sondern es geht darum, dass wir uns überlegen, was wir tun können und das ist ein Mix aus ausgestreckter Hand und Stoppsignal, das heißt aktive Jugendsozialarbeit, aktive Unterstützung auch im Bereich der bezirklichen Vorortarbeit, aber auch eben konsequente Strafverfolgung. Hier ist eine Grenze überschritten worden und dafür muss es ein deutliches Stoppsignal geben.
Und bei mir ist eben dieser Ausdruck der aktiven Sozialarbeit hängen geblieben. Zum Beispiel der Bezirk Neukölln ist ja auch bekannt dafür, dass da viel Sozialarbeit stattfindet schon. Ich fand diesen Beitrag gut in der Hinsicht, dass sie wirklich mit einem konkreten Vorschlag kommt. Das hat mir in der Debatte sonst bislang noch ein bisschen gefehlt.
Ja, es ist ja auch eine komische Mischung, die es jetzt braucht, glaube ich, aus der Staat muss zeigen, dass er stark ist, dass er sich das nicht gefallen lässt, dass Polizeiarbeit noch konsequenter passiert, nicht nur in dem Bereich, sondern auch anderswo. Ja, es gab ja auch Probleme in Görlitz, es gibt regelmäßig in Leipzig-Konnewitz Probleme in der Silvesternacht aus der linksextremen Ecke, ja, da verläuft Silvester nur dann friedlich, wenn die Polizei sich genügend zurückhält, weil man das schon gar nicht akzeptiert, dass da überhaupt Polizei auf den Straßen ist oder jedenfalls nicht gerne akzeptiert. Also einerseits muss der Staat zeigen, dass er wirklich stark ist und dass es Konsequenzen gibt auf ein Verhalten wie dieses. Und andererseits muss er natürlich versuchen, die Abgehängten, wie es die Neuköllner Integrationsbeauftragte genannt hat, irgendwie zu erreichen und dafür zu sorgen, dass dieses Problem eben nicht nur durch Polizeiarbeit gelöst wird, sondern auch an der Wurzel gepackt wird. Und das ist wirklich nicht so leicht. Das ist politisch herausfordernd und deswegen bin ich mal gespannt, wie gut es Berlin gelingen wird.
Die Journalistin Anne Hänig hier zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank bis hierhin. Vor dem Oberlandesgericht Dresden läuft derzeit ein Prozess um eine mutmaßliche Linksextremistin und drei weitere Angeklagte. Es geht um eine linksextreme Gruppe, die zwischen 2018 und 2020 Anschläge auf vermeintliche oder bekannte Neonazis vorbereitet und begangen haben soll. Sie sind angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und es gibt einen Kronzeugen, der etwas über die Strukturen der Gruppe auch aussagt. Anne Hänig leitet das Leipziger Büro der Zeit und sie verfolgt diesen Prozess sehr genau. Und Frau Hänig, Sie haben dafür plädiert, dass wir heute über diesen Prozess sprechen, der eben so bundesweit zumindest jetzt, nicht wenn gerade Prozesstag ist, jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Was interessiert Sie denn an diesem Prozess?
Also als Journalistin finde ich das hochinteressant, weil es der Polizei, den Behörden und auch anderen Journalisten, Wissenschaftlern sehr selten gelingt, Einblicke in die gewaltbereite linksextreme Szene zu bekommen. Wir wissen alle, dass es Linksextremismus zwar nicht das größte Problem in Deutschland ist, Rechtsextremismus ist schon gravierender, aber es existiert, wir können es immer mal wieder sehen, in bestimmten Großstädten besonders, in Leipzig, Berlin, Hamburg. Und dennoch wissen wir relativ wenig darüber, weil die Szene abgeschottet ist, weil sie eigentlich überhaupt nicht mit Behörden kooperiert, auch nicht besonders zugänglich für Journalisten und Wissenschaftler ist und letztlich es auch relativ selten zu Prozessen kommt und man so wenig darüber weiß. Und in diesem Prozess erfahren wir mal ein bisschen was über den Linksextremismus in Leipzig und deswegen finde ich das als Journalistin sehr interessant.
Und was wird der Gruppe konkret vorgeworfen? Also ich habe ja gerade gesagt, die soll eben vermeintliche oder bekannte Neonazis angegriffen oder hat es geplant, wollte es planen. Was wissen Sie da Konkreteres?
Ja, also es gibt genau 6 Übergriffe, die ihr vorgeworfen werden, dieser Gruppe. Die haben sich meist Polizeibekannte, oft auch vorbestrafte Neonazis ausgesucht, die sind noch nicht verurteilt, ja, deswegen reden wir noch im Konjunktiv, sie mutmaßlich ausgespäht, relativ professionell und dann überfallen. Und ist ja auch schon deswegen interessant, weil der Kopf der Gruppe unter anderem eine Studentin aus Leipzig sein soll. Sie kommt ursprünglich aus Kassel, lebt jetzt schon seit einer ganzen Weile in Leipzig. Und das muss man schon erstmal machen, ja, als junge, schlanke Frau zu gewaltbereiten Neonazis zu fahren, die zu beschatten und am Ende auch zu überfallen. Da gibt es 6 Fälle. Wir sprechen immer von vermeintlichen und tatsächlichen Neonazis, weil einer aus dem Kreis der Opfer offenbar relativ zufällig zum Opfer wurde. Der war in Leipzig-Konnewitz im Zentrum der linken Szene und war Bauarbeiter und hat eine Mütze eines rechtsextremen Labels getragen. Wobei nicht so klar ist, ob er selber wirklich auch zu dieser Szene gehört oder gehört hat. Und deswegen wurde er auf wirklich brutale Weise zusammengeschlagen. Ja.
Und was, Sie haben ja gesagt, das gibt so einen Einblick in diese Szene. Ich glaube, dass viele, die zuhören, da jetzt tatsächlich nicht so eine Vorstellung haben, wie organisiert sich denn die linksextreme Szene? Also in Leipzig gibt es ja immer wieder, Sie haben es auch vorhin schon selber erwähnt, Berichterstattung über diese linke Hochburg Konnewitz, den Leipziger Stadtteil im Süden. Oft gibt es da dann auch aber den Vorwurf, auch habe ich so wahrgenommen, rund um Silvester, dass da oft viel Lärm auch um wenig gemacht wird. Aber es ist ja eben auch wichtig, genauer hinzuschauen, wenn Gewalt im Spiel ist. Also was konkret macht denn diese Szene aus? Die linksextreme Szene, jetzt nach Ihren Erkenntnissen bei diesem Prozess?
Also, was der linksextremen Szene überhaupt nicht gefallen hat, ist, dass es in diesem Prozess einen Kronzeugen gibt. Das heißt, jemanden, der zum engeren Kreis der mutmaßlichen Täter gehört und der Angeklagten gehört hat und der sich entschieden hat, mit den Behörden zu kooperieren und umfassend zu erzählen darüber, wie beispielsweise Trainings stattfanden. Also diese Gruppe soll trainiert haben, und zwar nicht irgendwie Bodybuilding, wie mache ich mich fit, um einen Neonazi zu vermöbeln, sondern wie agiere ich bei einem Überfall, wie bewegt man sich. Es wurden Rollen verteilt, gibt eine Übersichtsperson, die nur die Zeit im Blick behält. Es wurde trainiert, welche Körperstellen angegriffen werden, also beispielsweise sollten die Opfer schon gravierende Verletzungen davontragen, nur halt nicht sterben. Man ging dann auf so Gelenke, auf Knie, teilweise auch auf den Kopf. Offenbar, das wissen wir auch aus den Ermittlungen der Polizei, wurden die Opfer eben auch relativ umfassend beschattet, bevor sie zu Opfern wurden. Und dieser Kronzeuge, das ist vielleicht besonders interessant, fragt man sich ja, warum gibt es denn jetzt einen Kronzeugen? Die Linksextremen gehen ja in der Regel nicht zur Polizei. Die rufen auch nicht die Polizei, wenn sie selber in eine schwierige Situation geraten. Also jedenfalls die meisten davon nicht. Und in dem Fall erzählt es auch was über die linke Szene, wie er zum Kronzeugen wurde. Johannes D. heißt er. Der hat eine Ex-Freundin, die ihm vorwirft, sie vergewaltigt zu haben. Und auch in solchen Fällen wird nicht zur Polizei gegangen, sondern dann regelt es die Szene unter sich. In dem Fall so, dass man diejenige Person outet, also den besagten Kronzeugen Johannes D. Der wurde im Internet öffentlich beschuldigt, sozusagen seine Ex-Freundin vergewaltigt zu haben, und aus der Gruppe ausschließt und dann sogar so etwas wie Stadtverbote erteilt. Also er soll nicht mehr nach Berlin fahren und so. Und das ist für jemanden, der zu dieser Szene gehört, der selber auch straffällig geworden ist, gewalttätig geworden ist, natürlich ein ziemlicher Schlag, sozusagen nicht mehr zu dieser Gruppe zu gehören, aber auch sonst sich ein bisschen rausgebeamt zu haben aus der Gesellschaft. Er hatte zwar, ging einer Arbeit nach, aber trotzdem fand er sich in einer sehr schwierigen Situation wieder, weil er sich von der linken Szene bedroht fühlte, aber von rechtsextremen Kreisen auch, die ihn nach wie vor eben als Linken kannten. Und so hat er sich dann irgendwann, als die Behörden auf ihn zukamen und ihn um Kooperation baten, hat er das zugesagt und jetzt eben viele Prozesstage lang ausgesagt.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann klingt das extrem spannend und klingt eigentlich nach einem Stoff, aus dem man so einen mehrteiligen True-Crime-Podcast oder so machen könnte. Haben Sie sowas in Planung?
Nee, ich habe es nicht in Planung, aber ich habe gehört, dass die Leipziger Volkszeitung daran arbeitet.
Ja. Dann können wir gespannt bleiben. In der nächsten Zeit wird ein Urteil erwartet. Ich glaube, Prozesstage sind noch bis April terminiert, wenn ich richtig informiert bin, in einem Prozess am Oberlandesgericht Dresden um mutmaßliche LinksextremistInnen. Anne Hänig ist für die Zeit als Berichterstatterin da im Einsatz und sie hat als Gast der Mittagssendung davon erzählt. Vielen Dank. Unsere Gäste dürfen sich ja eine Rubrik raussuchen und mein Gast heute, die Journalistin Anne Hänig von der Zeit, die hat sich die Rubrik "Darüber habe ich mich richtig geärgert" rausgesucht. Frau Hänig, worüber haben Sie sich richtig geärgert?
Ich ärgere mich seit einer ganzen Weile über die Berichterstattung über Prinz Harry und seine Frau Meghan.
Warum?
Ich muss vielleicht eines vorweg sagen. Ich finde die Entscheidung, die die getroffen haben, auch ein bisschen kurios. Ich verstehe die Art des Abgangs aus dem Königshaus auch nicht so genau, beziehungsweise halte sie jetzt auch nicht für besonders vernünftig, wie die beiden agieren. Und trotzdem fällt mir immer wieder auf, wie hart insbesondere die Boulevardpresse gegenüber Prinz Harry ist. Da ist von einem dreisten Lügennetz die Rede, dass er ausgespannt habe und so weiter und so fort. In der deutschen Boulevardpresse, aber in der britischen natürlich erst recht. Und mich wundert das, wie man so wenig Selbstkritik und auch Demut haben kann angesichts der Vergangenheit von Prinz Harry, die wir alle kennen. Irgendwie seine Mutter wurde von Paparazzis wirklich totgejagt, muss man sagen. Und zuvor auch in den privatesten Situationen ständig von Fotografen bedrängt. Der ist als 12-Jähriger, hat er hinter dem Sarg seiner Mutter vor den Augen der Weltöffentlichkeit herlaufen müssen. Und hat ja später mal beschrieben, wie schlimm das für ihn war, dass nicht nur seine Mutter gestorben ist, sondern er da hinter dem Sarg herlaufen musste und alle Welt auf dieses trauernde Kind guckte. Und 12 ist ja wirklich noch sehr jung. Also sein Bruder war da, glaube ich, 15. Weiß nicht, ob man es dann ein bisschen besser schon verarbeiten kann. Und obwohl all das passiert ist, ist er später als junger Mensch, als Schüler, trotzdem auch von Fotografen permanent belauert worden und ist über ihn berichtet worden. Er gab dazu auch Anlass, das muss man auch dazu sagen, es gab ja enorme Fehltritte von ihm, das Tragen einer Nazi-Uniform bei so einem, war es ein Halloween-Fest oder ich weiß es nicht mehr, also jedenfalls natürlich auch Gaga, aber dennoch muss man doch, wenn man die Geschichte dieses Menschen sieht, irgendwie mal hinnehmen, dass da richtig viel schiefgegangen ist, auch von Seiten der Boulevardpresse. Und
obwohl ich ja schon auch den Eindruck habe, klar, die beiden sind jetzt weggegangen, die wohnen in den USA, um sich davon loszusagen, aber sie tun ja trotzdem auch ihren Teil dazu, also Meghan und Harry jetzt, dass auch weiter sehr stark berichtet wird. Also es wurde jetzt ja gerade eine Serie veröffentlicht, glaube ein Sechsteiler, wo es eben auch um ihr Privatleben geht. Am 10. Januar erscheinen die Memoiren von Prinz Harry, die werden noch jetzt auch wieder sehr mit Spannung erwartet. Das heißt, er könnte ja auch einfach sagen, so, ich sperre mich hier jetzt wirklich komplett aus, ich habe keinen Bock mehr auf Medien, ich mache jetzt gar nichts mehr in die Richtung, um dem irgendwie so ein bisschen gar kein Futter mehr zu geben.
Ja, absolut richtig. Und das ist ja auch das Tragische an ihm, dass er, ich finde, aus verständlichen Gründen aus diesem Königshaus und aus diesem Leben raus wollte. So, manchmal wirklich, ich habe diese Doku auch gesehen, ja auch ein bisschen traumatisiert. Also er sieht das, was seiner Familie heute passiert, sozusagen, das ist für ihn total vergleichbar mit dem, was damals Diana passiert ist, seiner Mutter. Das ist als Außenstehender, findet man die Gleichsetzung ein bisschen komisch, ein bisschen schief, aber offenbar ist das so in seinem Kopf. Und die Konsequenz ist für ihn, dass er, um den sozusagen diese Rolle zu entfliehen, die immer auch eine öffentliche Rolle war, sich jetzt noch mehr in die Öffentlichkeit begeben hat. Das ist wirklich das Tragische an seiner Geschichte, das sehe ich auch so. Das ist natürlich nicht klug, was er da macht. Also Er will nicht, dass britische Medien weiterhin so über ihn und seine Frau berichten, wie sie es getan haben, und muss jetzt noch Privateres und noch Intimeres preisgeben. Da gibt's ja, weiß nicht, Bilder vom Heiratsantrag, vom ersten Treffen. Ist ja krass. Also das würde ich alles öffentlich nicht teilen wollen, was die da jetzt teilen. Aber das machen sie natürlich, um ihr Leben zu finanzieren, das sie jetzt führen müssen, ohne große Unterstützung aus dem britischen Königshaus, mit der Sicherheit, die sie haben wollen, auch mit dem Lebensstil, den sie sich wünschen. Jetzt muss er Geld verdienen. Und das heißt, sich auf das einzulassen, was er eigentlich hinter sich lassen wollte, ist schon verrückt. Ja.
Ich habe die Serie nicht gesehen. Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie haben sie angeschaut. Wir als Öffentlichkeit sind ja aber eben auch interessiert an diesen voyeuristischen Sachen. Ne? Also sie schauen sich's an. Man könnte ja auch als Öffentlichkeit sagen, weiß nicht, ich lese jetzt nicht mehr die Sun oder die Bild, um eben ja diesem Boulevard auch die Legitimation zu entziehen. Aber das funktioniert ja nicht. Die Öffentlichkeit will ja gerne Bilder. Also wie gehen Sie selber mit diesem Dilemma um? Sie es sich ja auch anschauen.
Ja, das ist ein Dilemma, total. Also das kennt man ja auch, ist jetzt nicht gleichzusetzen, vielleicht auch ein schiefer Vergleich, ich weiß nicht, aber das kennt man ja auch, wenn irgendwo ein Unfall ist, dann guckt man da auch hin, obwohl man eigentlich schlimme Bilder nicht sehen will. So, naja, wir als Medien haben natürlich eine Verantwortung. Ich weiß auch, ich könnte auch Geschichten schreiben, die ganz viele Leute lesen würden, aber es gehört sich halt nicht, weil sie nicht zu Ende recherchiert sind oder weil ich mir nicht ganz sicher bin, dass die Faktenlage genauso ist, wie ich es denke, oder weil man in einer bestimmten Art und Weise über jemanden nicht reden oder schreiben sollte, der so etwas erlebt hat. Ja, das ist dann Opferschutz, dem man schon auch gerecht werden muss als Journalistin oder Journalist.
Ja. Ich habe schon erwähnt, am 10. Januar erscheinen die Memoiren von Prinz Harry. Spare, Reserve wird das Buch heißen. Werden Sie es lesen?
Ich ich weiß es nicht genau. Ich werde in jedem Fall die Berichterstattung darüber lesen und warte schon begierig darauf. Und dann werde ich entscheiden, ob ich mir das ganze Buch reinziehe.
Anne Hennig von der Zeit hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und mein Gast ist heute die Leiterin des Leipziger Zeitbüros, Anne Hennig. Und wir werfen einen Blick in die USA. Da ist der Republikaner Kevin McCarthy nicht wie vorgesehen zum Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt worden, obwohl die Republikaner da die Mehrheit haben und das relativ easy machbar gewesen wäre. Wir lassen die Lage noch mal kurz zusammenfassen von unserer US-Korrespondentin Doris Simon.
Statt Siegesfeier ein innerparteilicher Machtkampf auf öffentlicher Bühne mit dreifacher Demütigung. Der Aufstand von zuerst 5, später 14 und dann 20 Hardlinern gegen den designierten Kandidaten, Fraktionschef Kevin McCarthy, ruft schmerzhafte Erinnerungen an frühere, selbstzerfleischende Auseinandersetzungen wach, die mit der Beschädigung der Republikaner und dem Ausführen der Politiker endeten. Als es gestern dunkel wurde, reichte es den meisten Abgeordneten für diesen Tag.
The ayes have it. The motion is adopted. The House stands adjourned until noon tomorrow.
Doch der offene innerrepublikanische Machtkampf ist nur vertagt und wird heute fortgesetzt. Kevin McCarthy wird wieder kandidieren, trotz der Demütigung als erster Kandidat seit 100 Jahren nicht im ersten Wahlgang als Speaker zu gewinnen.
Das, was ich daran ja verrückt finde, ist, dass McCarthy selber eigentlich gar nicht so ablehnend zum Beispiel Donald Trump gegenüber ist. Er hat zum Beispiel selber den versuchten Staatsstreich am 6. Januar verharmlost und er ist trotzdem in der eigenen Partei jetzt in Ungnade gefallen, durchgefallen. Wie schauen Sie darauf, Anne Hennig, auf dieses Nicht-Sprecher-Werden?
Also zunächst einmal dachte ich, dass das natürlich für amerikanische Verhältnisse schon außergewöhnlich ist, denn das ist ja 100 Jahre lang nicht passiert, dass der Sprecher des Repräsentantenhauses nicht im ersten Wahlgang gewählt wird, also dass es keine Formalie ist sozusagen. Und andererseits kennen wir das natürlich aus anderen politischen Zusammenhängen auch. Also wenn in Deutschland ein Ministerpräsident gewählt wird, dann fällt er auch gern mal im ersten, zweiten oder auch dritten Wahlgang durch. Heide Simonis ist ja auf diesem Weg mal nicht Ministerpräsidentin geworden, weil es Unbekannte aus den eigenen Reihen gab, die ihr eben die Stimme verweigert haben.
Also in Kiel war das, oder?
Ich glaube. Peinliche Bildungslücke.
Ja, alles gut, ich müsste jetzt auch nachgucken.
Ja, ich glaube Niedersachsen. Und Das ist jetzt kein völlig neues Phänomen, dass Parteien auch so eine Bühne nutzen, um ihre innerparteilichen Streitigkeiten irgendwie auszutragen. Und doch ist es in den USA ja offenbar, wenn das 100 Jahre lang nicht passiert ist, etwas Besonderes. Es ist eine Disziplin, die Republikaner immer aufgebracht haben, Sprecher des Repräsentantenhauses, streitlos, also sozusagen ohne öffentlichen Streit zu wählen. Und dieses Mal hat man sich an diese Disziplin eben nicht gehalten. Und das ist jetzt keine besonders verwegene These, aber natürlich erzählt uns das auch ein bisschen was über Donald Trump und darüber, dass einer, der sich so als Tabubrecher inszeniert und als jemand, den Gesetze nur so ein bisschen interessieren oder dann, wenn sie ihm passen, dass sich dieses Mindset, dass sich dieser Habitus dann irgendwann auch gegen die eigene Partei richten kann. Und wir kennen das auch aus anderen Parteien, dass diejenigen, die sich so als Tabubrecher gerieren, die ganz, ganz viel von dem, was eigentlich als unantastbar galt, in Frage stellen, dass die auch intern dann einen sehr harten Umgang miteinander haben. Und so, finde ich, kann man schon sehen, dass sich die Republikaner, kann über Donald Trump denken, was man will, ja, aber jedenfalls sieht man hier, dass sie sich schon selbst geschadet haben mit ihm, weil das inzwischen auch selbstzerstörerische Züge hat und die offensichtlich werden.
Und ich hatte gerade eine Flüsterin auf dem Ohr, meine Redakteurin Judith Wilminski hat nochmal nachgeschaut. Heide Simon, das war in Schleswig-Holstein und ist da nicht Ministerpräsidentin geworden. Vielen Dank für die Info. Ja, aber na, alles gut. Ich wusste es ja auch nicht mit Sicherheit. Ich würde aber nochmal gern zurück zu dieser Logik dieser Selbstzerfleischung. Sie haben ja gerade gesagt, das schwächt jetzt die Republikaner und ich bin mittlerweile, ich bin natürlich keine US-Expertin, aber das war natürlich auch direkt mein erster Impuls zu sagen, dass das schwächt jetzt und es liegt ja auch auf der Hand, das ist ja logisch, wenn eine Partei sich streitet, sieht man auch an der AfD, dann wird die weniger glaubwürdig. Gleichzeitig hätte ich auch vorher niemals gedacht, dass Donald Trump Präsident werden kann. Das heißt, so mit meinen logischen Schlussfolgerungen halte ich mich dann immer wieder selber im Zaum, weil ich das Gefühl habe, ich kann da nicht mehr auf mein logisches Gefühl vertrauen. Ist das bei Ihnen auch so oder haben Sie schon den Eindruck, okay, da haben die sich jetzt wirklich richtig selber ins Knie geschossen?
Sie meinen, ob ich auch glaube, dass sie sich ins Knie geschossen haben oder ob ich meiner Logik nicht traue?
Ob sie ihrer Logik in Bezug auf US-Berichterstattung oder eben auf Dinge, die vielleicht noch passieren könnten in den USA, ob sie der noch vertrauen oder ihren Vermutungen, sie sich logisch erschließen.
Beim Brexit war es ja ähnlich, dass man dachte, das können die doch nicht machen und dann haben die das doch gemacht. Naja, wir haben da, glaube ich, also wir natürlich nicht, wir alle, aber schon viele Beobachter auch ein Fehler gemacht, bestimmte Dinge, die Rechtspopulisten halt so attraktiv machen, nicht zu sehen. Also für mich das zentrale Motiv ist, die Wähler von Rechtspopulisten wollen einen sehr starken Nationalstaat und fürchten sich davor, die Kontrolle zu verlieren an supranationale Organisationen, an irgendwelche, sie fürchten sich davor, dass die Macht nicht nur beim Nationalstaat liegt. Und das sieht man, glaube ich, in den verschiedensten Ländern. Das sieht man in den USA, das sieht man in Großbritannien. Und die Wähler finden das auch dann noch wichtig, wenn sozusagen das Opfer, das sie dafür bringen müssen, der Brexit ist ja für Großbritannien jetzt wirklich ökonomisch auch ein großes Problem, wenn das Opfer dafür groß ist. Und deswegen schadet den Republikanern vieles nicht, wovon man denken würde, jetzt müssten doch die Wähler weglaufen, weil ich glaube, das dahinterliegende Motiv, warum man diese Art der Politik so gut findet, schon sehr stark ist und auch politisch noch nicht ganz zu Ende diskutiert.
Anne Hänig hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur und wir haben über Kevin McCarthy gesprochen, der für die Republikaner nicht zum Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt wurde, gestern nach 3 Wahlgängen auch noch nicht. Und die Abstimmung ist vertagt worden und heute ab 18 Uhr unserer Zeit geht's weiter. Und wenn Sie übrigens selber auch mal live dabei sein möchten in der Sendung, wie wir hier unsere Themen diskutieren, wie wir unsere Argumente austauschen, dann können Sie das schon morgen machen. Da senden wir nämlich wieder live aus dem Humboldt-Forum. Und mein Kollege Corbinian Frenzel wollte eigentlich Dennis Yücel zu Gast haben. Da gab es jetzt aber noch mal eine kleine Gaständerung und er empfängt jetzt den Publizisten Albrecht von Lucke. Kommen Sie einfach morgen 11.50 Uhr ins Foyer des Humboldt-Forums, nehmen Sie sich eine Brezel und bringen Sie sich gerne ein in die Diskussion. Und heute Nachmittag setzen sich Vertreterinnen und Vertreter der EU-Staaten zusammen, um nochmal darüber zu beraten, wie mit Einreisenden aus China umzugehen ist. Da sind die Infektionszahlen, Corona-Infektionszahlen ja extrem explodiert, seitdem die Maßnahmen da aufgehoben wurden. Und bislang machen verschiedene Länder hier in der EU so ihr eigenes. Spanien zum Beispiel verlangt einen Test- oder einen Impfnachweis für Einreisende aus China. In Deutschland wird das zwar diskutiert, aber bislang gibt es hier noch keine Maßnahmen. Und mein Gast Anne Hennig und ich, wir hören nochmal Kai Clement und Sie natürlich auch, der fasst das nochmal zusammen.
Ein europaweit einheitliches Schutzkonzept, das verlangt Amtsärztechef Johannes Niesen. Seine Befürchtung, bei einer so explosionsartigen Corona-Ausbreitung wie derzeit in China sei damit zu rechnen, dass das Virus mutiere. Deswegen müsse man vorbereitet sein. Das sagte der Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es brauche Schnelltests für alle Einreisenden in die EU aus China und bei einem positiven Testergebnis müsse ein PCR-Test folgen, sowie die Probe auf Mutationen hin untersucht werden. Niesen fordert zudem eine Isolation für alle Infizierten.
Also wir haben es gehört, kein europaweites Schutzkonzept, obwohl die Amtsärzte das hierzulande für sinnvoll halten. Wie stehen Sie dazu, Frau Hennig? Würden Sie das begrüßen, wenn es hier eine Einheitlichkeit auf EU-Ebene gäbe?
Also ich finde, die Amtsärzte haben ja ein ganz gutes Argument. Nämlich sie sagen, dass dort, wo es zu einer explosionsartigen Ausbreitung kommt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine neue Variante entsteht, sehr groß ist. Und das ist ja, nachdem das Coronavirus ein bisschen seinen Schrecken etwas verloren hat, ist das ja die große Unbekannte noch, wird es irgendwann eine neue Variante geben, die uns wieder in größere Schwierigkeiten bringt. Das will man vermeiden. Und wenn es eine neue Variante gibt, dann will man sie so lange wie möglich aus dem Land raushalten. Deswegen finde ich das Argument nicht so fernliegend und ich finde die Konsequenz Schnelltests für Einreisende jetzt auch nicht so, so dass man sagt, das ist undenkbar, das kann man nicht machen. Also mir leuchtet es schon ein und ich habe mich vor allem geärgert, muss ich sagen, wie die chinesische Regierung darauf reagiert, dass einige Länder ja schon Einreisesperren sogar verhängt haben oder eben Tests erwarten und Tests verpflichtend gemacht haben. Die Chinesen haben das als diskriminierend kommentiert und haben sich darüber empört. Da habe ich gedacht, als ich das hörte, das ist ein schlechter Witz, denn die Chinesen haben doch Einreise in ihr Land über Jahre hinweg streng kontrolliert. Man musste da verpflichtend ganz lange in Quarantäne mal ganz rauslassen. Sollten wir hier vielleicht, dass dieses Virus ja zum ersten Mal in China von einem Tier auf einen Menschen übergegangen ist und die Regierung sehr lange die Sache vertuscht hat und dazu beigetragen hat, dass es sich relativ schnell verbreitet. Ja, und diese Regierung empört sich jetzt über diese Art der Behandlung, dass Schnelltests gefordert werden. Also ich weiß nicht, da falle ich vom Glauben ab.
Jetzt ist es aber so, die haben ja gesagt, sie fänden es gut, wenn es hier EU-weit wäre. Jetzt hat ja aber die gute alte Corona-Tradition gezeigt, dass es auch gut sein kann, wenn alle so ein bisschen ihr Süppchen machen, um eben dann regional, also hat man ja am Föderalismus hier in den verschiedenen Bundesländern in Deutschland gesehen, dass am Anfang ganz gut war, dass die Bundesländer auch für sich reagieren konnten und verschiedene Maßnahmen dort sehr streng machen konnten, wo vielleicht lokal ein großes Infektionsgeschehen zu sehen war. Das heißt, ist vielleicht diese Vielfalt, die wir eben jetzt auch auf EU-Ebene haben, auch ganz gut, weil man individuell sagen kann, dort reisen vielleicht sehr, sehr viele aus China hin und dann machen wir halt da strengere Regeln als da, wo keine hinkommen?
Naja, also wenn die Angst ist, es könnte eine neue Variante entstehen, die uns in Schwierigkeiten bringt und wir sollten aufpassen, dass die Variante nicht allzu schnell zu uns kommt. Wenn das die Angst ist und die berechtigt ist, dann muss ich jetzt den Amtsärzten einfach mal glauben, dann ist es natürlich schon ein größeres Problem, wenn das Virus einmal in Europa ist, weil wir hier bekanntlich keine Grenzkontrollen haben und ein Virus dann wahnsinnig schnell von, weiß ich nicht, Portugal bis nach Berlin oder nach Passau gekommen ist.
Jetzt habe ich heute Morgen eben auch nochmal darüber gelesen, was denn eigentlich noch Konsequenzen sein könnten. Also diese Mutationsfrage, die kommt da sehr prominent vor. Aber was ich vorher noch gar nicht so bedacht hatte, es kann ja auch Konsequenzen wirklich auch wirtschaftlicher Art haben. Wenn so viele Menschen in China jetzt erkrankt sind, dann können die Lieferketten in die EU, die jetzt vielleicht gerade wieder angelaufen sind und global vielleicht wieder ein bisschen besser funktionieren, schon wieder nicht aufrechterhalten bleiben. Das heißt, Auch diese Konsequenzen, finde ich, ja, müssen wir mit einbeziehen, wenn wir überlegen, ob auch wir dazu beitragen, das Virus einzudämmen. Weil das wäre es ja, wenn wir Einreisebeschränkungen verhängen.
Ja, also das Virus eindämmen ist natürlich so eine Sache, das kann man ja sowieso schwierig, das merken wir ja auch, dass irgendwann sich jeder mit Corona ansteckt, so sehr man auch versucht, vorsichtig zu sein. Das heißt, es geht hier ja nur darum, aufzupassen, dass, sage ich jetzt zum dritten Mal, Entschuldigung, ja, dass eine neue Variante nicht sofort da wäre, aber dass es auch ökonomisch riesige Konsequenzen hat, wenn ein ganzes Land, das sich jahrelang abgeschottet hat, jetzt plötzlich eine heftige Corona-Welle, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können, durchmacht. Das ist wahrscheinlich leider so. Ja.
Anne Hennig, Journalistin bei der Zeit und Leiterin des Leipziger Büros. Und sie war mein Gast heute Mittag. Vielen Dank für Ihre Premiere hier bei uns in der Sendung. Vielen Dank für Ihre Gedanken.
Danke sehr.